Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnad gelegen, über alles Geld und Gut. Wer auf Gott seine Hoffnung setzet, der behält ganz unverletzet einen freien Heldenmut. Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnad gelegen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein sehr bekanntes Lied aus unserem Gesangbuch. Gottes Segen. Und nun dieses Bibelwochenthema aus 5. Mose 7 und 28, Segen und Fluch. Segen und Fluch, das ist ein sehr interessantes, aber auch grundlegendes und schwieriges Thema. Und deshalb, ehe wir uns damit beschäftigen, muss ich drei Vorbemerkungen machen. Und dabei geht es um die Voraussetzungen, unter denen ich das Thema und die Bibelstellen mit Ihnen betrachten will und werde. Eine erste Vorbemerkung. Eigentlich müsste das selbstverständlich sein, aber ich möchte es noch einmal bewusst machen. Von allem gibt es das Gegenteil. Es gibt nicht nur heiß, sondern auch kalt. Nicht nur rechts, sondern auch links. Nicht nur groß, sondern auch klein. Nicht nur Licht, sondern auch Finsternis. Nicht nur Positives, sondern auch Negatives. Nicht nur weiß, sondern auch schwarz. Nicht nur Gutes, sondern ebenso Böses. Nicht nur Sichtbares, sondern auch Unsichtbares. Das könnte ich jetzt unendlich fortsetzen, muss ich hoffentlich nicht. Das Prinzip ist doch deutlich, oder? Von allem gibt es das Gegenteil. Können Sie dem zustimmen? Ich meine jetzt wirklich. Dann machen wir bitte weiter. Es gibt nicht nur Engel, sondern Dämonen. Es gibt nicht nur Gott, sondern, nein, keinen Gegengott. Es gibt nur einen wahren Gott, aber es gibt auch Götzen und Mächte, die dahinter stehen. Mächte, die sich gegen Gott stellen. Deren Anführer nennt die Bibel Satan oder Teufel. Diese Mächte, einschließlich Satan, sind Gott unterlegen. Sie haben nicht den gleichen Rang, aber sie sind da und wollen das Gegenteil von Gott. Ob Sie mir noch folgen können? Jetzt noch einen Schritt weiter. Es gibt nicht nur Segen, sondern auch das Gegenteil, nämlich Fluch. Vom Segen reden wir gerne und selbstverständlich. Das ist uns vertraut, das gibt es in jedem Gottesdienst und in vielen anderen Stellen. Aber das mit dem Fluch ist nicht so in unserem Bewusstsein. Man kann unter Gottes Segen stehen oder unter einem Fluch. Man kann andere segnen, ihnen Gutes wünschen und es ihnen sogar übertragen, wenn man dazu die Vollmacht hat. Und man kann anderen fluchen, ihnen Böses wünschen. Und wer Vollmacht hat, ihnen vielleicht auch Böses übertragen. Von allem gibt es das Gegenteil. Nicht nur Segen, sondern auch Fluch gibt es. Eine zweite Vorbemerkung, eine zweite Voraussetzung, von der ich ausgehe, es gibt Größeres, als wir es sind. Wir Menschen sind zwar die Krone der Schöpfung, aber nicht die höchsten Lebewesen überhaupt. Gott ist zum Beispiel viel, viel, viel größer als wir. Er übersteigt alles, was wir wissen und uns vorstellen können. Gott ist Gott und wir sind nur Menschen. Können Sie dem zustimmen? Wenn dem so ist, wer setzt dann eigentlich die Maßstäbe? Humanismus heißt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Was dem Menschen gut tut, ist gut, was nicht böse. Was aber wenn Gott das Maß aller Dinge wäre? Vielleicht hilft Ihnen ein Vergleich. Wenn Mücken das Maß aller Dinge wären, dann wäre das Wohlbefinden der Mücken das Wichtigste. Dann müsste unter allen Umständen ihr Wohlbefinden gesichert werden und ebenso ihr Fortbestand, ihre Vermehrung. Und so gesehen wäre es gerechtfertigt, richtig und gut, wenn Mücken Menschen stechen und die Menschen ihnen mit ihrem Blut dienen. Und so gesehen wäre es brutal und ungerecht, wenn Menschen die Mücken erschlagen oder bekämpfen. Dann sollten die Menschen dafür bestraft werden. Wenn allerdings der Mensch das Maß aller Dinge ist und sein Wohlbefinden wichtiger ist als das Wohlbefinden und die Vermehrung der Mücken, dann ist es ganz anders. Dann darf und wird der Mensch ohne schlechtes Gewissen Mücken erschlagen und bekämpfen. Dann ist es gerecht und gut, Mücken zu erschlagen, zumindest in Notwehr. Vom Standpunkt der Mücken aus sind Menschen Schädlinge. Vom Standpunkt und Maßstab des Menschen aus sind Mücken Schädlinge. Und nun noch einmal die Frage, wer setzt bei uns eigentlich die Maßstäbe? Wer ist Maßstab für alles? Der Mensch oder Gott? Muss uns Menschen alles gefallen und einleuchten, was er anordnet, tut oder zulässt? Wer ist der höchste Maßstab, Gott oder der Mensch? Bitte treffen Sie eine Entscheidung. Sie haben die Freiheit, so oder so zu entscheiden. Ich muss Ihnen nur sagen, wenn wir zur Bibel kommen, die Bibel ist kein humanistisches Buch in dem Sinne, dass der Mensch das Maß aller Dinge wäre. Nein, das ist Gott. Und nur wer das bejaht, kann mit der Bibel zurechtkommen. Humanisten müssen an bestimmten Bibelstellen scheitern oder sie müssen sie völlig umdeuten. Und damit sind wir bei einer dritten Vorbemerkung. Dabei geht es um die Frage, was ist die Bibel eigentlich für ein Buch? Sie hören heute sehr oft, die Bibel ist ein Glaubenszeugnis. Das klingt erstmal gut. Glaubenszeugnis heißt, Menschen aus alter Zeit geben Zeugnis von ihrem Glauben. Sie machen sich Gedanken über Gott und die Welt. Und dann kleiden sie ihre Erkenntnisse zum Beispiel in Erzählungen, Legenden und Mythen. So wie man auch Märchen erfunden hat, um bestimmte Wahrheiten und Werte weiter zu überliefern und weiterzugeben. In dem Bibelwochenvorbereitungsheft für Pfarrer heißt es dann, was wir im 5. Mosebuch oder im Buch Josua lesen, sind im Wesentlichen fromme Erfindungen. Oder in Ihrem Vorbereitungsheft lesen Sie, falls Sie es zur Hand haben, das Volk Israel war im Exil. Dort machten sie sich Gedanken, ob Gott noch bei ihnen ist und wie das alles geschehen konnte. Und dann erzählten die Priester mit neuen Worten vom Vertrauen auf Gott und kleideten diese Worte in eine angebliche Rede von Mose von vor 1000 Jahren. So stärkten sie den Zusammenhalt des Volkes im Exil und sorgten dafür, dass sie auch dort am Glauben festhielten. So kann man das sehen, wenn man die Bibel als Glaubenszeugnis betrachtet. Ein anderer Ansatz wäre, die Bibel als Wort Gottes zu sehen. Das heißt, Gott hat gesprochen und eingegriffen und gewirkt. Menschen haben das aufgeschrieben. Die Bibel, Gottes Wort im Menschenwort, untrennbar miteinander verwoben. Die Bibel, die Urkunde der Offenbarung Gottes. Gott hat den Vorhang weggenommen und etwas gezeigt, was Menschen normalerweise verborgen ist. Und das haben sie aufgeschrieben im Auftrag Gottes. Auch Mose hat es so gemacht, berichtet die Tora. Und ausgerechnet das fünfte Mosebuch betont das viel, viel mehr als die vier Bücher Mose vorher. Das fünfte Mosebuch ist tatsächlich das persönlichste Buch der Tora, der fünf Gesetzbücher. Und es spielt im Neuen Testament eine große Rolle. Auch in unserem Kapitel 5. Mose 7 gibt es 6 Zitate oder Anspielungen im Neuen Testament. Und aus dem Kapitel 28 sind es 8 Anspielungen oder Zitate im Neuen Testament. Insgesamt finden wir knapp 300 Zitate und Anspielungen aus dem 5. Mosebuch im Neuen Testament. Es ist das Buch der Tora, aus dem am meisten Evangelium herausleuchtet. Jesus zitiert daraus, es steht geschrieben, sagt er, und das heißt, das ist Gottes Wort. Und genau damit schlägt er den Versucher in die Flucht. Auch das 5. Buch Mose, Gottes Wort. Und ich persönlich möchte das ernst nehmen, was da steht, dass Mose die Dinge gesagt und aufgeschrieben hat. Dass das dann hinterher noch ein bisschen ergänzt wurde und er seinen Tod wahrscheinlich nicht beschrieben hat, ist eine andere Sache. Aber die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort und das ist mein Ansatz, für den ich stehe und von dem her ich das jetzt auslegen werde, was wir dort finden. Die Bibeltexte, die wir gleich besprechen, sind sehr herausfordernd für uns. Und ich kann nicht versprechen, alle Fragen zu klären. Wir werden bei Gott und in seinem Wort auch nie alles verstehen. Aber ich darf Sie trösten, es reicht immer, wenn wir die Konsequenzen aus dem ziehen, was wir verstehen. Meiner Auslegung gleich werden Sie nur folgen können, wenn Sie meine 3 Voraussetzungen nachvollziehen können und berücksichtigen. Die erste war, es gibt von allem das Gegenteil, deshalb eben nicht nur Segen, sondern tatsächlich auch Fluch. Zweitens, wir Menschen sind nicht die Größten und Höchsten, das ist Gott. Und er ist der Maßstab für alles, nicht wir. Und drittens, die Bibel ist die Urkunde der Offenbarung Gottes, nicht nur Glaubenszeugnis, sondern vielmehr Gottes Wort im Menschenwort. Segen und Fluch, das ist unser Thema heute. Und beides erleben wir in der Praxis. Und manchmal erleben wir es gleichzeitig. Und wir erleben, dass jeder Fortschritt, den wir erreichen als Menschen, als Menschheitsgeschichte, immer auch einen Fluch mitbringt. Und davon zunächst einmal ein Lied.
Segen ohne Gott ist nicht zu haben. Das zeigt immer der Versuch. Hat der Mensch auch noch so viele Gaben? Jeder Fortschritt bringt auch Fluch. Wir steigen immer höher hinauf und immer tiefer führt der Weg. Wir hasten immer schneller den Lauf. Und immer kürzer wird der Steg. Segen ohne Gott ist nicht zu haben. Das zeigt immer der Versuch. Hat der Mensch auch noch so viele Gaben? Jeder Fortschritt bringt auch Fluch. Wir messen immer exakter die Zeit. Und immer mehr sind wir gejagt. Wir werden immer toller gescheit. Und immer lauter wird geklagt. Segen ohne Gott ist nicht zu haben. Das zeigt immer der Versuch. Hat der Mensch auch noch so viele Gaben? Jeder Fortschritt bringt auch Fluch. Wir nutzen immer besser die Welt und immer mehr geht sie kaputt. Ja, es wird immer mehr hergestellt und immer schneller wächst der Schutt. Segen ohne Gott ist nicht zu haben, das zeigt immer der Versuch. Hat der Mensch auch noch so viele Gaben? Jeder Fortschritt bringt auch Fluch. Wir heilen immer mehr Krankheitsnot und immer besser töten wir. Wir backen immer besseres Brot und immer mehr verhungern hier. Segen ohne Gott ist nicht zu haben, das zeigt immer der Versuch. Hat der Mensch auch noch so viele Gaben? Jeder Fortschritt bringt auch Fluch. Wir hofften immer freier zu sein und immer mehr sind wir versklavt. Wir wollen nur Glück, wir sind sauber und fein und sind doch mit uns selbst bestraft. Segen ohne Gott ist nicht zu haben, das zeigt immer der Versuch. Hat der Mensch auch noch so viele Gaben? Jeder Fortschritt bringt auch Fluch. Der Mensch, der stolz von Gott getrennt lebt, versinkt nur tiefer in den Tod. Der Mensch, der nur sich selber erhebt, ist nun sich selbst die größte Not. Segen ist bei Gott allein zu haben. Komm und wag jetzt den Versuch. Gott beschenkt dich gern mit seinen Gaben. Wähl den Segen statt den Fluch. Segen ist bei Gott allein zu haben. Komm und wag jetzt den Versuch. Gott beschenkt dich gern mit seinen Gaben. Wähl den Segen statt den Fluch.
Segen und Fluch. Ich möchte diese beiden Begriffe zunächst einmal definieren. Das Wort Segen ist dem lateinischen signare entlehnt, signieren, bezeichnen, mit dem Kreuz bezeichnen, als Eigentum Gottes kennzeichnen, unter die Macht Gottes stellen. Im Griechischen bedeutet segnen Gutes sagen und im Hebräischen einfach preisen. Segnen wäre Gottes Wohlgefallen zusprechen und darüber hinaus Gutes und Heilvolles von Gott mitteilen und übertragen. Und das hat positive Auswirkungen in alle Lebensbereiche hinein. Das Wort Fluchen kommt im Deutschen von einem Wort, das so viel bedeutet wie die Hände voll Trauer und Verzweiflung zusammenschlagen oder sich an die Brust schlagen. In den Sprachen der Bibel gibt es verschiedene Worte dafür, die ich jetzt nicht alle erläutern will. Im Manuskript haben Sie sie, können Sie nachlesen. Fluchen bedeutet, jemandem Unglück, Böses, Katastrophen voraussagen oder wünschen, diese herbeibeten oder durch spirituelle Kräfte verursachen, jemanden unter den Einfluss von finsteren Mächten stellen, die ihm Schaden zugrunde richten oder sogar töten. Segen und Fluch sind Wirklichkeiten, die sich in unserem Leben bemerkbar machen können. Bei Gott ist Wort gleich Tat. Bei uns ist das nicht unbedingt so. Das heißt, unser Segnen und Fluchen kann wirkungslos sein, wenn die entsprechende Vollmacht fehlt. Aber bei Gott geschieht, was er sagt, früher oder später. Segen bewirkt Heil und Fluch Unheil. Wenn Gott Herr, Maßstab und Richter über alle Werte ist, dann steht es ihm tatsächlich frei, die zu segnen, die ihm gehorchen, und die zu verfluchen, die ihn beleidigen und kränken. Er darf das. Und er tut das.
Segen ist bei Gott allein zu haben. Komm und wag jetzt den Versuch. Gott beschenkt dich gern mit seinen Gaben. Wähl den Segen statt den Fluch. Segen ist bei Gott allein zu haben. Komm und wag jetzt den Versuch. Gott beschenkt dich gern mit seinen Gaben. Wähl den Segen statt den Fluch.
Wir kommen nun zu den beiden vorgegebenen Bibelstellen für diese Bibelwoche. Zunächst 5. Mose 7, die Verse 8 bis 10. Die sind in unserem Bibelwochenheft in der Übersetzung der Guten Nachricht wiedergegeben und ich lese das jetzt einmal, 5. Mose 7, 1 bis 10. Ihr werdet jetzt bald aufbrechen, um euer Land in Besitz zu nehmen. Und der Herr, euer Gott, wird es euch gelingen lassen. Er wird 7 Völker vor euch vertreiben, die größer und stärker sind als ihr, die Hethiter, Girgashiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Wenn der Herr sie in eure Gewalt gibt, dürft ihr keinen Friedensvertrag mit ihnen schließen. Ihr dürft sie nicht verschonen, sondern müsst den Bann an ihnen vollstrecken. Ihr dürft euch auf keinen Fall mit ihnen verschwägern. Eure Töchter dürft ihr keinem Mann aus diesen Völkern geben. Und für eure Söhne dürft ihr keine Frau aus diesen Völkern nehmen. Sonst könnten sie von ihnen dazu verleitet werden, sich vom Herrn abzuwenden und andere Götter zu verehren. Dann würde der Herr über euch zornig werden und euch in kürzester Zeit vernichten. Es gibt für euch nur eins: Reißt ihre Altäre nieder, zerschlagt ihre Steinmale, haut ihre geweihten Pfahle um und verbrennt ihre Götzenbilder. Denn ihr seid ein Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört. Der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Das tat er nicht, weil ihr größer seid als die anderen Völker. Ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hatte. Nur deshalb hat er euch herausgeholt aus dem Land, in dem ihr Sklaven wart. Nur deshalb hat er euch mit seiner starken Hand aus der Gewalt des Pharao befreit. Er wollte euch zeigen, dass er allein der wahre Gott ist und dass er Wort hält. Er steht zu seinem Bund und erweist seine Liebe bis in die tausendste Generation an denen, die ihn lieben und seine Gebote befolgen. Aber alle, die sich ihm widersetzen, bestraft er auf der Stelle und vernichtet sie. Er wird nicht zögern, sondern jeden auf der Stelle vernichten, der ihn missachtet. Soweit erstmal 5. Mose 7, 1 bis 10. Entscheidend sind noch die nächsten Verse, die man hier ausgelassen hat. Ich lese sie nach Luther. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr dein Gott auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Und er wird dich lieben und segnen und mehren. Und er wird segnen, und dann werden eine Menge Segnungen aufgelistet. Das Ziel Gottes ist Segen. Und der ist daran gekoppelt, dass wir sein Wort halten. Das ist das Vorzeichen. Das muss erstmal klar sein. Gottes Ziel ist Segen. Wir können aber nur im Segen Gottes leben, solange wir uns in seinem Einflussbereich aufhalten. Das heißt auch im Wirkungsbereich seines Wortes. Wenn wir uns da herausbegeben, dann betreten wir ein anderes Territorium. In diesem anderen Territorium regieren andere Mächte. Und die werden dann ihren Einfluss auf uns ausüben. Und das bedeutet nicht mehr Segen, sondern Fluch. Warum dann diese brutalen Anweisungen in 5. Mose 7? Damit haben wir zu Recht die allergrößte Mühe. Wieder einige Vorbemerkungen dazu. Zunächst, diese Anweisungen haben nichts mit Rassismus zu tun oder mit irgendwelchen Überlegenheitsgefühlen. Rassismus, egal in welcher Form, ist Sünde, schon immer und für immer. Das ist in der gesamten Bibel eindeutig. Zweitens haben diese Regelungen nichts mit Sympathie oder Antipathie, mit Ablehnung oder Hass zu tun, gar nichts. Drittens, auch menschlicher Fanatismus hat nicht zu diesen Anweisungen geführt. Fanatismus ist keine biblische Tugend, im Gegenteil. Fanatismus verfehlt Gottes Willen. Fanatismus bringt Verderben. Israel hatte eher Hemmungen, an anderen den Bann zu vollstrecken, wie es aufgefordert wurde. Und Kommentatoren sind der Meinung, dass Israel diesen Anweisungen in der Praxis auch nicht oder kaum nachgekommen wäre. Und viertens sind das keinesfalls allgemeine Anweisungen für alle Völker zu allen Zeiten. Was hier steht, galt nur dem Volk Israel zu einer bestimmten Zeit und in einer ganz bestimmten Situation. Es darf also keine wörtliche Übertragung auf andere Zeiten oder Völker oder Situationen geben. Mit dieser oder ähnlichen Stellen in der Bibel sind keine Kreuzzüge und auch keine sonstigen Kriege in irgendeiner Weise zu rechtfertigen. Wenn das klar ist, können wir versuchen, uns diesem schwierigen Thema weiter zu nähern. Ich denke, wir können diese Anweisungen nur einigermaßen nachvollziehen, wenn wir etwas von der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes wissen oder wenigstens ahnen. Er ist Gott, nicht wir. Er ist heilig. Das heißt, ganz anders als alles andere. Er ist absolut rein, getrennt von aller Sünde und absolut gerecht, Maßstab für Gerechtigkeit. Und deshalb hasst er Ungerechtigkeit. Er ist absolut gut und darum hasst er das Böse. Er, Gott, ist Licht und darum hasst er die Finsternis. Gott hatte bereits dem Abraham angekündigt, ich will dir und deinen Nachkommen dies Land zum Besitz geben, aber ihr werdet 400 Jahre im Ausland Fremdlinge sein. Erst danach sollen deine Nachkommen wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Steht schon im 1. Mose 15. Dass die Amoriter und andere Völker mit ihnen durch Israel vertrieben wurden, war keine Willkür. Das war Gottes Gericht über deren Sünde. Aber zunächst hatte Gott noch Geduld mit ihnen. Erst wenn und weil das Maß ihrer Schuld vor Gott voll war, sollten sie aus dem Land vertrieben werden. Und weil Gott gerecht ist, hat er dieselben Maßstäbe an sein eigenes Volk gelegt. Auch sie wurden später wegen ihrer Sünde aus ihrem Land brutal vertrieben und erlebten Gottes Fluch. Gott ist heilig. Das heißt, Gott und Sünde geht nicht zusammen. Israel soll heilig sein, ganz Gott gehören, ganz zu Gott gehören. Dazu ist es von Gott erwählt. Nicht, weil es so groß und stark und tugendhaft wäre, es ist das mickrigste und vielleicht unmöglichste aller Völker. Aber Gott hat entschieden, Israel zu lieben und seine Zusage zu halten. Wir haben es gehört. Durch dieses Volk demonstriert Gott dem Rest der Welt, wer er ist. Durch dieses Volk Israel teilt sich Gott der Welt mit. Die Bibel ist zunächst die Bibel Israels. Jesus ist zunächst der Messias Israels und Jude und als solcher auch Retter der Welt. Wenn Israel heilig sein soll, also ganz anders als alle anderen, dann muss es sich von allen anderen Einflüssen reinhalten. Dann darf es sich nicht von Sünde, vom Bösen, von Götzendienst und okkulten Dingen infizieren lassen. Bei Krankheitserregern verstehen wir das ja. Wir müssen radikal gegen sie vorgehen, damit wir gesund bleiben und nicht krank werden. Das erleben wir gerade und das akzeptieren wir auch mehr oder weniger. Wir kämen kaum auf die Idee, die Rechte von Viren, krankmachenden Bakterien oder lebenden Krebszellen zu verteidigen. Nein, die müssen weg. Genauso müssen wir uns aber auch von todbringender Sünde und verderbenbringendem Götzendienst und Okkultismus trennen und fernhalten. Verstehen wir das? Dabei müssen wir beachten, Israel und nur Israel hatte an bestimmten Stellen der Geschichte von Gott den Auftrag, das Gericht an anderen Völkern zu vollziehen. Es sollte den Götzendienst und alle Spuren davon in seinem heiligen Land vernichten und ausrotten. Ja, das ist brutal und radikal. Und vom Standpunkt des Humanismus, wo der Mensch das Maß aller Dinge ist, ist das nicht nachvollziehbar. Und wenn Gott der Maßstab ist? Lesen Sie bitte mal im letzten Buch des Neuen Testamentes, was Gott, was Jesus mit den Menschen tun wird, die die Umkehr verweigern und gegen Gott anleben und kämpfen. Allerdings hatten und haben Christen nie so einen Auftrag, wie Israel ihn hatte. Wir haben nicht gegen Fleisch und Blut, also gegen Menschen zu kämpfen. Gewalt gegen Menschen ist für Christen keine Option, vom Gewaltmonopol des Staates abgesehen. Kreuzzüge und gewaltsame Missionen waren ein fataler, tödlicher Irrtum. Sie waren nicht im Sinne dessen, der sich ans Kreuz schlagen ließ. Aber hier, in 5. Mose 7, geht es um radikale Trennung von allem, was gegen Gott gerichtet ist und zum Abfall gegen Gott verführen kann. Und nicht einmal von dem Silber und Gold der Götzen durften sie sich etwas aneignen, weil das sozusagen verseucht, dämonisch aufgeladen war. Sie würden sich darin verfangen und verstricken, lesen wir an anderen Stellen. Sie würden dadurch in dunkle Bindungen geraten. Nichts, was Gott verabscheut, darf ins Haus, kein Gräuel, damit du nicht dem Bann verfällst, sondern du sollst Ekel und Abscheu davor haben, denn es steht unter dem Bann, heißt es dann im letzten Vers dieses Kapitels. Und da haben wir zweimal ein Wort, das mit dem Wort Fluch zusammenhängt. Bann, das ist ein verfluchtes Ding, das zur völligen Zerstörung bestimmt ist. Und Gott sagt, entweder ihr verbannt alles, was im Gegensatz zu Gott steht, oder ihr werdet selbst von Gott verbannt und verflucht. Das ist die Alternative, weil Gott heilig ist. Gott will segnen, aber er kann und wird nur ein heiliges Volk segnen. Das gilt übrigens bis heute. Was für uns im Neuen Testament nicht mehr gilt, ist, dass wir andere, etwa Ungläubige oder abgefallene Sünder, mit Gewalt bekämpfen sollen oder auch nur dürften. Allerdings gibt es einen Kampf gegen Sünde und Unglauben in uns. Und es gibt einen Kampf gegen dunkle Mächte. Und dazu gehört auch, dass nichts, was im Dienst von dunklen Mächten gestanden hat, womit zum Beispiel Okkultismus betrieben wurde, in unsere Häuser gehört. Das haben wir tatsächlich zu entsorgen und zu zerstören, wenn wir unter dem Segen Gottes leben wollen. Es braucht immer wieder konsequente Maßnahmen, selber sauber zu bleiben. Und wenn wir dreckig geworden sind, müssen wir uns wieder reinigen. Nicht nur den Körper, sondern genauso die Seele und den Geist. Wir leben in einer Welt, in der das Böse ansteckender ist als das Gute. Haben Sie vielleicht schon entdeckt? Krankheit steckt an, nicht Gesundheit. Dreck steckt an, nicht Sauberkeit. Tun Sie mal einen sauberen mit einem dreckigen Lappen zusammen. Was passiert? Der Dreckige wird nicht sauber, sondern der Saubere wird dreckig. Und wenn Sie ein gutes Stück Fleisch in eine verdorbene Suppe tun, dann wird die Suppe nicht gut, sondern das Fleisch wird schlecht. Verstehen Sie das? Das müssen wir verstehen. Es bedeutet, ein Mensch, der heilig, gottgeweiht leben will, muss sich absondern von allem, was Gott nicht meint und ehrt. Weil sonst das andere siegt und sich durchsetzt, zum Beispiel der Götzendienst, der Unglaube, der Okkultismus, der ungöttliche, unbiblische Lebenswandel. Genau deshalb warnt die Bibel nicht nur im Alten, sondern ebenso im Neuen Testament vor Mischehen, also vor Ehen zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Weil in der Regel der Unglaube siegt. Leider. Ausnahmen bestätigen die Regel. Gott möchte segnen. Dazu hat er Israel erwählt und bestimmt, ohne eigenes Verdienst. Dazu hat er uns durch Jesus Christus erwählt und bestimmt, ebenfalls ohne jedes eigene Verdienst. Gott möchte das mit uns teilen und das mitteilen, was er hat und wofür er steht. Die Bibel nennt das Segnen. Und dazu müssen wir unter seinem Einflussbereich stehen, das heißt nach seinem Wort leben und uns von dem trennen, was ihm widerspricht. Wenn Gott segnen kann, dann setzt sich dieser Segen sogar in kommenden Generationen fort. Es gibt so etwas wie ein Segenserbe. Und es gibt das Gegenteil, ein Flucherbe. Das setzt sich ebenfalls in den kommenden Generationen fort. So wie wir zum Beispiel ja nicht nur körperliches, sondern auch seelisches, etwa Charaktermerkmale, erben und weitervererben. Genauso gibt es ein geistliches Erbe. Das sind sehr grundlegende Dinge. Und diese Dinge müssen wir verstehen, wenn wir unser eigenes Leben verstehen wollen. Und nur so verstehen wir auch unsere Familiengeschichte und sogar die Geschichte unseres Volkes, der Völker. Da gibt es so etwas wie Segenslinien und auch Fluchlinien. Ich komme noch einmal darauf zurück. Das steht aber nicht nur hier in 5. Mose 7 und 28, sondern eben an vielen Stellen der Bibel schon im Zusammenhang mit dem ersten Gebot heißt es, ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Wir kommen zu 5. Mose 28. Das ist ein entscheidendes Kapitel der Bibel. In unserem Bibelwochenheftchen sind nur 6 Verse daraus abgedruckt, und zwar keineswegs die wichtigsten. Zunächst heißt es am Anfang des Kapitels, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen wirst, dass du alle Gebote hältst und tust, dann wirst du das höchste aller Völker und all diese Segnungen werden auf dich kommen. Und dann werden eine Menge Segnungen aufgeführt. Anschließend lesen wir vom Gegenteil. Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn deines Gottes und all seine Gebote und Rechte nicht hältst und tust, dann werden all diese Flüche über dich kommen. Und dann werden die aufgeführt. Und die enthalten alles Elend, das man sich vorstellen kann. Man könnte sie unter 6 Begriffen zusammenfassen. Niederlage, Krankheit, Verwüstung, Entbehrung, Deportation und Tod. Schauen einmal hinein. Vorgegeben sind in dem Bibelwochenheftchen die Verse 45 bis 50 nach der Übersetzung der guten Nachricht. Ich lese. All dieses Unheil wird über euch kommen und euch verfolgen, bis ihr völlig vernichtet seid, wenn ihr nicht auf den Herrn, euren Gott, hört und seine Gebote und Weisungen befolgt. Daran wird dann für alle Zeiten zu erkennen sein, dass euch und eure Nachkommen der Fluch des Herrn getroffen hat. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht gern und voll Freude dient, aus Dank für den Wohlstand, den er euch schenkt, werdet ihr euren Feinden dienen müssen, die der Herr gegen euch aufbietet, und ihr werdet dabei von Hunger und Durst gequält. Ihr werdet nichts anzuziehen haben und an allem Mangel leiden. Der Herr wird euch unter ein eisernes Joch zwingen, bis ihr alle umgekommen seid. Er wird aus weiter Ferne ein Volk gegen euch heranführen, dessen Sprache ihr nicht versteht. Wie ein Adler herabstößt, kommen sie über euch und kennen kein Erbarmen. Auch Kinder und Greise metzeln sie nieder. Leider haben diese Warnungen nichts genützt. Sie haben sich erfüllt, zum Beispiel im assyrischen und im babylonischen Exil. Aber auch später noch. Hören Sie mal noch Folgendes aus 5. Mose 28, ich lese ab Vers 64. Der Herr wird dich unter alle Völker von einem Ende der Erde bis ans andere zerstreuen. Dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe haben, und deine Fußsohlen werden keinen Ruheort finden. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben. Und verschmachtende Augen und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Am Morgen wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre. Und am Abend wirst du sagen, ach, dass es Morgen wäre. vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst. Erinnert sich das an was? Mich schon. Genauso ging es den Juden bei uns und wo wir hinkamen im letzten Jahrhundert. Warnungen Gottes, die sich leider mehrfach erfüllt haben. Gott warnt sein Volk Israel vor dem, was er geschehen und zulässt, wenn sie sündigen. Die Flüche und Verwünschungen nehmen deshalb so viel Raum ein, weil Gott sein Volk zur Treue motivieren will und sie abhalten will, den Bund zu verletzen. Aber Gott legt die Karten offen auf den Tisch. Und er macht mit größtem Nachdruck die Folgen des Ungehorsams deutlich. Ja, Gottes Volk soll Sünde und ihre Folgen fürchten. Gott verspricht überfließenden Segen bei Gehorsam. Und er spricht schreckliche Warnungen aus bei Ungehorsam und Rebellion. Aber mit all dem wirbt er um die Aufmerksamkeit seines Volkes. Und ja, es braucht so etwas wie Gottesfurcht. Die haben wir heute völlig verlernt, weil wir durch ein sanftes, unbiblisches Evangelium, sogenanntes Evangelium, verführt sind. Das Neue Testament sagt ebenso wie das Alte, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott lockt und droht beides und mit beidem verfolgt er dasselbe Ziel, nämlich Segen. Auch Jesus tut beides, Paulus ebenfalls, wie der Rest des Neuen Testamentes. Und vom Neuen Testament her müssen wir sagen, ein größeres Heil, eine größere Gnade bedeutet immer mehr Verantwortung, nicht weniger. Lesen Sie den Hebräerbrief, das ist sein Thema. Gott lockt und droht und die Drohungen sind oft sogar ausführlicher, ja. Aber schauen Sie mal, auch Jesus hat öfter über die Hölle als über den Himmel gesprochen. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Lesen Sie mal nur das Matthäusevangelium, Sie werden es merken. Jesus hat viel mehr über die Hölle gesprochen als über den Himmel. Weil Gott Segen will, warnt er immer wieder eindringlich vor dem Fluch. Gott lässt nicht mit sich spielen. Er ist heilig und gerecht. Er ist souverän und das Maß aller Dinge. Die Vermessenheit des Menschen ist es, die ihn ins Verderben bringt und Fluch statt Segen erfahren lässt. Kurz möchte ich noch einige seelsorgerliche Dinge zum Thema Segen und Fluch im Leben von Christen wenigstens andeuten. Es gibt Menschen und Familien Generationen hindurch, über deren Leben liegt wie ein Schatten. Immer wieder kommt es zu Krankheiten körperlicher oder seelischer Art, oft chronisch. Es kommt zu geistigen und oder gefühlsmäßigen Zusammenbrüchen. Und wir sehen dort eine auffällige Häufung von Fehlgeburten, Kinderlosigkeit, Scheitern von Ehen, Streit in Familien, andauernden Problemen, auch finanzieller Art. Wir beobachten eine Neigung zu Unfällen, eine lange Geschichte von Selbstmorden und unnatürlichen und vorzeitigen Todesfällen. Übrigens alles Dinge, die wir in 5. Mose 28 finden. Alles ist wie gebremst. Die Persönlichkeiten können sich nicht richtig entwickeln. So, als stoßen sie immer wieder gegen unsichtbare Grenzen und werden von Negativem heimgesucht. Auch mit dem Glauben haben sie Probleme, wenn sie es schon versuchen. Immer wieder scheitern sie in vielfältiger Weise und werden nie froh. Und wie gesagt, das scheint von Generation zu Generation weiter vererbt zu werden. Bei anderen hingegen scheint es das alles nur selten zu geben oder gar nicht. Die haben immer wieder Glück, ihr Leben gelingt, sie erleben Bewahrung. Natürlich haben sie auch mal Anfechtungen und Probleme und ihre Kämpfe, aber im Großen und Ganzen können sie froh und dankbar sein. Oft zeichnen sie sich auch durch einen lebendigen Glauben aus. Und auch das geht wieder durch die Generationen hindurch. Was könnte da dahinter stehen? Sind das alles nur Zufälle oder nur Schicksale? Wir müssen vorsichtig sein. Und wir sollten uns vor vorschnellen Urteilen bitter hüten. Aber das könnte etwas mit Segen und Fluch zu tun haben. Dieses Thema zieht sich tatsächlich durch die ganze Bibel. Etwa 410 Mal ist in ihr vom Segen und Segnen die Rede. Und das Wort Fluch taucht in seinen verschiedenen Formen etwa 230 Mal auf. Segen und Fluch sind Wirkmächte. Aus der unsichtbaren Welt wirken sie hinein in unsere sichtbare Welt. Dabei beschränkt sich die Wirkung selten auf Einzelpersonen, sondern geht auf Familien und Sippen, Gemeinden oder Nationen über. Und häufig wird es, wie gesagt, von Generation zu Generation übertragen und weitergegeben. Welche Ursachen können hinter Flüchen stehen? An erster Stelle sind das falsche Götter, Götzendienst. Und dort hinein gehört das weite Feld des Aberglaubens und Okkultismus. Wer diese Dinge praktiziert, lädt finstere Mächte geradezu ein und setzt sich Flüchen aus, die sich in den nächsten Generationen fortsetzen können. Auch verschiedene Sünden im moralischen und im ethischen Bereich können Flüche nach sich ziehen, zum Beispiel Respektlosigkeit gegenüber den Eltern oder auch sexuelle Sünden. Oder Antisemitismus. Wer Israel segnet, wird gesegnet. Und wer Israel flucht, wird verflucht, sagt die Bibel. Und es kann andere Ursachen mehr geben. Wie können wir von Flüchen frei werden? Durch Jesus und nur durch ihn. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns ein Fluch geworden ist, sagt das Neue Testament. Er starb unseren Tod, damit wir leben. Er wurde für uns zur Sünde, damit wir gerecht werden. Er trug unsere Krankheit, damit wir heil werden. Er wurde arm, damit wir reich werden. Dafür dürfen wir danken. Darauf dürfen wir vertrauen. Das dürfen wir über unserem Leben bekennen. Und dann sollten wir auch unsere Schuld bekennen, und wo nötig, ebenso die Schuld der Vorfahren. Das ist gut biblisch. Und umkehren. Vergebung erfahren. Anderen vergeben. Und uns von allem Ungöttlichen und Okkulten lossagen und trennen. Und dann um Befreiung beten. Und schließlich braucht es die Erfüllung mit Gottes Geist, damit Segen und Sieg in unser Leben kommt und wir davon vollmächtig weitergeben können. Ich habe das jetzt alles nur ganz kurz angedeutet, denn in aller Regel wird es nicht ohne die Hilfe von erfahrenen Seelsorgern gehen. Das müssen Sie persönlich mit einem Seelsorger klären und besprechen. Und wenn wir in die Freiheit hineingekommen sind, in den Wirkungsbereich des Wortes Gottes und des Segens Gottes, dann haben wir Verantwortung, nach Gottes Wort zu leben, es immer wieder aufzunehmen und uns in dem zu bewegen, was Gott für uns vorgesehen hat. Von Gott empfangen und das dann ausleben. So empfangen wir Segen um Segen und geben wir Segen weiter. Und so werden wir zum Segen für unsere Umgebung und auch für unsere Nachkommen, wenn wir welche haben. Wir sind aufgerufen, andere zu segnen und nicht sie zu verfluchen. Allen Flüchen können und sollen wir Segen entgegensetzen. Segnet, die euch fluchen oder verfluchen, sagt Jesus. Und so wird das Negative durch Positives überwunden. Das Dämonische durch Geistliches und das Satanische durch Göttliches. Und genau dazu sind wir berufen. Ich lade ein zum Gebet. Gott, unser Vater, wir danken dir für dein Wort. Es stellt uns in dein Licht. Es überführt. Und führt uns zu dir. Es führt uns zum Segen, zum Sieg und zum ewigen Leben, wenn wir ihm folgen. Danke, Herr Jesus Christus, du bist am Kreuz für alle Sünde und Schuld gestorben. Du hast uns am Kreuz von allem Fluch des Gesetzes erlöst. Du bist selber ein Fluch für uns geworden, damit der Segen Gottes auf uns kommt. So können wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. Wenn es in unserem Leben oder in unserer Familie Dinge gibt, die noch nicht bereinigt sind, mache es uns bitte bewusst. Zeige uns persönlich den Weg in die Freiheit. Schenke, dass wir umkehren können, Vergebung empfangen, anderen vergeben, und uns von allem trennen, was dich beleidigt, was dich nicht meint und ehren kann. Unser Leben soll dir gehören, dir allein. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und gebe dir Frieden. Shalom. Amen.